Die Presse.
Mein Name ist David Freudenthaler. Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse. Österreich schwebt nach dem sensationellen 3:2-Sieg gegen die Niederlande im 7. Fußballhimmel.
Baumgartner. Schön durchgesteckt, Sabitzer! 3:2! Österreich führt schon wieder! Marcel Sabitzer!
Wie werden narrisch, haben sich da gestern wohl viele gedacht, als Österreichs Fußballnationalmannschaft mit dem Sieg sogar noch vor Favorit Frankreich als Gruppensieger ins EM-Achtelfinale aufgestiegen ist.
Und nochmal, wie gesagt, wir sind extrem happy über das Resultat, über den Gruppensieg, aber jetzt geht's erst richtig los.
Jetzt geht's erst richtig los, sagt ein gewohnt cooler Marko Arnautović direkt nach dem Spiel. Im Mannschaftsbus vom Stadion ins Teamhotel war die Stimmung dann doch schon eine Spur eskalativer. Wenn's mit dem EM-Titel nichts wird, dann eben vielleicht nächstes Jahr beim Song Contest. Was Erfolgstrainer Ralf Rangnick in der K.O.-Phase noch aus dem Hut zaubern kann und warum uns der Turnierbaum mit dem Gruppensieg jetzt ganz machbare Gegner beschert, das bespreche ich jetzt mit unserem Sportreporter Christoph Gastinger, mit dem ich jetzt aus Berlin verbunden bin. Servus, Christoph.
Servus, David.
Du, Christoph, du warst ja jetzt bei allen drei Gruppenspielen der Österreicher dabei. Frage zu Beginn, hast du überhaupt noch eine Stimme?
Ich habe noch eine Stimme, wobei die Stimme wäre für mich gar nicht so richtig wichtig ist, dass die 10 Finger funktionieren zum Schreiben. Aber nein, ich habe noch eine Stimme. Ich glaube, manchen Fans geht es ein bisschen anders, vor allem nach dem gestrigen Spiel. Da wurde schon viel gekrölt und gesungen, aber jetzt haben sie ja Zeit, sich wieder eine Woche zu erholen fürs nächste Spiel.
Ja, du sagst es. Ich meine, für einen Podcast ist es nicht ganz unwichtig, die Stimme. Drum der kurze Gegencheck zu Beginn. Erzähl einmal, wie ist denn jetzt generell die Stimmung im Stadion, um Stadion, die Stimmung vielleicht auch im Team? Was kriegst denn du damit?
Ja, es ist eine Form der Stimmung, die man so bei einem Großereignis mit Österreich ja sehr, sehr lange zumindest nicht mehr erlebt hat. Also was da gestern in Berlin los war wieder, war von früh bis spät eigentlich, hatte das Tollhauscharakter. Also schon in der Stadt beginnend, als sich die tausenden österreichischen Fans schon versammelt haben, dann zum Stadion gezogen sind, im Stadion. Es ist da wirklich immer vor allem diese Sequenz mit I'm from Austria hervorzuheben. Das Spiel, dieses Lied wird ja vor jedem Spiel eingespielt, mit einer Grußbotschaft von Reinhard Fendrich auf diesen riesigen Video-Walls in den Stadien. Dann auch nach den Spielen, nach den Siegen gegen Polen und die Niederlande. Und das sagen die Spieler selbst auch. Das ist eigentlich immer der größte Gänsehautmoment für sie. Also wenn sie dann Arm in Arm da stehen vor dieser Fankurve und alle singen das gemeinsam. Also da stellt es einem schon die Nackenhaare auf, ja.
Österreich ist ja jetzt erster sensationell in dieser viel zitierten Todesgruppe D. Die österreichische Volksseele neigt erfahrungsgemäß dann relativ schnell einmal zu Euphoriestürmen. Jetzt Nationaltrainer Ralf Rangnick bremst ein bisschen mit seiner nüchternen deutschen Art. Er hat jetzt gesagt, es ist nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass wir Europameister werden. Aber wie schwierig ist es denn, da jetzt die richtige Balance zu finden, eben zwischen Euphorie und doch irgendwie zwischen Konzentration und am Boden zu bleiben für die Mannschaft?
Ich glaube, den Fans fällt es wirklich schwierig, aber das ist auch okay so. Also die dürfen ja träumen, die sollen träumen. Das sagt ja auch Rangnick immer wieder. Die Fans dürfen von allem träumen und sollen sich auch ausmalen, dass Österreich Europameister wird. Das ist ja auch mit das Schöne an dem Sport, dass der Fantasie ja da keine Grenzen gesetzt sind. Rangnick selbst hat ja vor dem Turnier schon gesagt, bleiben wir mal ein bisschen am Boden, lasst uns die Bodenhaftung nicht verlieren. Wir denken von Spiel zu Spiel, das ist eine Fußballfloskel, aber sie trifft vollends zu und die österreichische Mannschaft, geführt von Rangnick, setzt das eigentlich perfekt um bislang. Nach dieser Niederlage zum Auftakt gegen Frankreich musste man das Spiel gegen Polen schon fast gewinnen. Hat das getan, jetzt nochmal einen draufgelegt mit dem Sieg gegen die Niederlande. Klar ist es schwierig, aber ich glaube, die österreichische Mannschaft ist so gefestigt und das ist auch ein Verdienst der letzten beiden Jahre der harten Arbeit, dass sie weiß, wie gut sie ist. Das sagt sie auch immer wieder selbst, aber dass sie auch weiß, dass sie jedes Mal 100 oder mehr Prozent abliefern muss, weil sonst geht dieses Spiel nicht auf und Österreich ist nur noch eine Durchschnittsmannschaft und mit der Einstellung werden sie auch jetzt ins Achtelfinale gehen und dann wird man sehen, wofür das reicht. Ja.
Lass mich dich jetzt fragen, welche Rolle spielt denn Rangnick? Er ist ja fast ein bisschen sowas wie der Star der Mannschaft. Jetzt unter seinem Vorgänger, unter Franco Foda, haben die Österreicher einen eher ja, nennen wir es ängstlichen oder eher defensiveren Fußball gespielt, obwohl wir ja viele Spieler hatten, die durch die Red Bull-Schule gegangen sind und da immer dieses aggressive Pressing gewohnt waren, das er Rangnick mitgeprägt hat. Er lässt jetzt eben unsere Jungs da von der Leine sehr, sehr schön und spektakulär oft mit anzusehen. Was zeichnet denn jetzt Rangnick aus? Inwiefern ist denn er da wirklich auch Vater des Erfolgs jetzt der österreichischen Fußballmannschaft?
Ja, also er ist, so wie du richtig sagst, er ist definitiv der Vater des Erfolgs, der Architekt eigentlich dieses ganzen Kunstwerks. Er lässt die wilden Hunde, sage ich mal, wirklich von der Leine, nachdem sie sehr, sehr lange zurückgehalten wurden. Unter Franco Foda hat man eben einen passiveren Spielstil an den Tag gelegt. Und ich fand das Spiel gestern gegen Niederlande insofern noch ganz spannend, weil vor 3 Jahren gab es das gleiche Duell bei der Europameisterschaft 2021 in Amsterdam. Damals hat die Niederlande Österreich mit 2:0 besiegt. Österreich war eigentlich völlig chancenlos in diesem Spiel, auch geschuldet einer sehr passiven Herangehensweise. Den einzigen Torschuss hat Österreich damals in der 83. Minute abgegeben. Also das war ein Stück weit ein Armutszeugnis auch, dass man da in dieser Chancenlosigkeit untergegangen ist. Aber man hat gesagt, okay, wir haben gegen die Niederlande gespielt. Was wollen wir uns denn erwarten? Gestern das gleiche Duell, ein völlig anderer Spielfilm. Österreich hat von früh bis spät eigentlich gestürmt, hat 3 Tore geschossen, auch noch viele, viele andere Chancen gehabt. Das war ein völlig offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Österreich. Also dieses Spiel hat eigentlich, steht sinnbildlich für den Aufstieg unter Ralf Rangnick, der ja die Mannschaft zusammenhält, der aus den Spielern richtige Mentalitätsmonster im positiven Sinn gemacht hat, der ihnen eine Spielphilosophie eingimpft hat, die alle Spieler einfach unterstützenswert finden. Sie folgen dem Teamchef, sie fühlen sich als Team, sie repräsentieren ein Team. Und er hat da einen ganz, ganz großen Anteil daran.
Jetzt ist trotzdem auffällig, dass er extrem durchrotieren lässt. Also es waren alle 3 Gruppenspiele mit doch sehr unterschiedlichen Startaufstellungen. Jetzt hat er gegen die Niederlande eigentlich Stars wie Baumgartner, Leimer, Danso, vielleicht Moene, muss man noch sagen, der sehr stark war bisher, alle draußen gelassen. Das ist offensichtlich gut gegangen. Wenn wir da jetzt gestern verloren hätten, hätte er sich wahrscheinlich auch einiges an Kritik anhören müssen, oder?
Jein, also ich bin voll bei dir, der hat nicht die beste Elf auf den Platz geschickt, aber das eigentlich mit viel Kalkül. Ich meine, Österreich war ja schon so gut wie qualifiziert fürs Achtelfinale, man hätte mit 5 Toren Unterschied verlieren müssen, also so viel Fantasie reicht dann doch nicht aus, dass das passieren hätte können, aber er ist ein gewisses Risiko eingegangen natürlich mit dieser Aufstellung, das kann auch schief gehen. Gleichzeitig wusste er, er möchte gelb gefährdete Spieler ein bisschen aus dem Spiel nehmen, sie nicht noch einmal einem unnötigen Risiko aussetzen, hat dann speziell Leimer und Baumgartner eben nur die letzte halbe Stunde aufs Feld geschickt und trotz, dass diese beiden eigentlich nicht am Platz standen zu Beginn des Spiels, war da ganz viel Spielfluss zu sehen. Man hat eben wieder als Einheit funktioniert und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, dass obwohl auch ein David Alaba fehlt, obwohl ein Xaver Schlager fehlt, das sind zwei sehr ganz wesentliche Stützen dieser Mannschaft, dann auch noch Baumgartner und Leimer geschont werden in so einem Spiel gegen die Niederlande, die auch sicher kein schlechtes Spiel gemacht hat, also das muss man auch sagen. Dass es dann trotzdem so aufgeht, zeugt einfach auch wieder davon, ja, dass dieser Kader mittlerweile eine Breite hat, die erstaunlich ist, die uns lange gefehlt hat und dass es eben nicht nur die 1A-Garnitur ist, die solche Spiele gewinnen kann.
Jetzt haben wir mit Arnautovic, Schmid, Sabitzer, Trauner und Baumgartner 5 verschiedene Torschützen. Wenn man ein bisschen polemisch ist, können wir vielleicht Maxi Wöber noch mit einrechnen, der im ersten Spiel ein Eigentor geschossen hat gegen Frankreich. Aber das zeigt irgendwie, dass wir extrem breit aufgestellt sind auf der einen Seite. Kannst du vielleicht trotzdem sagen, wer da aus diesem starken Kollektiv noch heraussticht trotzdem?
Das macht Ralf Rangnick nicht gern und ich gehe da fast mit ihm. Ich finde es schwieriger, einzelne Spieler da rauszupicken. Es gab ein paar, sage ich einmal, ich will es nicht Überraschungen nennen, aber Spieler, Lichtblicke, mit denen man nicht zwingend rechnen konnte. Prass ist da so ein Beispiel, der eigentlich die Zweitbesetzung ist auf dieser Außenverteidigerposition hinter dem Bene, der da sicher eine der Entdeckungen, wenn man das so sagen will, dieser EM ist, der gestern noch den Assist geliefert hat zum Eigentor. Da war aber ein richtiger Druck dahinter, also es war ein Stück weit ein erzwungenes Eigentor, dahinter stand Arnautovic, der gelauert hätte. Also der fällt positiv auf, ansonsten Nicolas Seiwald, also was der Meter und Kilometer läuft und von vorn bis hinten über den Platz. Ich glaube, er hat gestern das 18. Spiel in Folge unter Rangnick durchgespielt. Also den muss man auch mal vor den Vorhang holen, den jungen Mann, der bei Leipzig gar nicht einmal so eine tragende Rolle spielt und im Nationalteam einer der Stützen einfach ist, unter Rangnick. Ja, man könnte zum vorn bis hinten Torhüter Benz, wo man auch am Anfang ein bisschen Bauchweh hatte, geht das gut, der ist eigentlich zweite Wahl, weil der eigentliche Einser-Torhüter Schlager fehlt. Jetzt spielt er auch eine super Europameisterschaft bislang, ein richtiger Rückhalt, und den braucht man auch bei so einem Turnier, dass du dich wohlfühlst, wenn da hinten einer steht, der auch mal einen rausfängt. Also da kann man von vorn bis hinten sich Leute rauspicken.
Jetzt haben wir eben völlig sensationell unsere Gruppe gewonnen. Wie wichtig ist denn jetzt dieser erste Platz in der Gruppe für den weiteren Turnierverlauf? Inwiefern erhöht denn das jetzt vielleicht unsere Chancen, dass wir da noch möglichst weit kommen?
Naja, ist aus zweierlei Hinsicht, finde ich, nicht unwesentlich. Einerseits macht es mal eine Tür auf bezüglich der Auslosung. Also Österreich spielt ja jetzt dann gegen den Zweiten der Gruppe F. Das ist dann wahrscheinlich Tschechien oder die Türkei. Das ist zumindest jetzt kein Großkaliber. Also da darf sich Österreich wieder wirklich gute Chancen ausrechnen. Und zum anderen, und das wird man mit Spannung beobachten, was macht dieser Gruppensieg mit dieser Mannschaft? Also für gewöhnlich, wenn du diese sogenannte Todesgruppe überstehst, zum einen, und sie dann auch noch gewinnst vor Frankreich, vor den Niederlanden, dann wird es da ziemlich sicher nochmal einen Schalter umlegen in den Köpfen der Spieler, und das Selbstbewusstsein wird nochmal in die Höhe schießen. Sie werden wahrscheinlich nochmal die Türrahmen ausmessen müssen im Schlosshotel, weil die Brust so breit ist. Ich weiß nicht, ob da noch jeder durchpasst. Also das wird nochmal einen dermaßen Schub in den Köpfen der Spieler hervorrufen. Also das ist spannend zu beobachten, was das nochmal mit dem Selbstverständnis der Spieler macht.
Für alle Zuhörer, heute um 21 Uhr spielt Tschechien gegen die Türkei. Da muss, glaube ich, Tschechien gewinnen, damit sie Zweiter sind und dann gegen uns spielen, oder? Habe ich das richtig im Kopf gerade?
Die Tschechen müssten das Spiel gewinnen, genau. Die Türken haben Stand jetzt 3 Punkte, sind in der besseren Ausgangsposition. So ist es ja, genau.
Und die Türkei haben wir ja im Frühjahr mit 6:1 besiegt in einem Testspiel. Ich meine, das wollte man nicht zu hoch hängen, aber auf jeden Fall haben wir da ganz gute Erfahrungen gemacht. Jedenfalls dieses Spiel zwischen den Tschechen und der Türkei heute 21 Uhr auf Servus TV. Und das ist auch irgendwie das Stichwort, das ich da gleich mitnehme. Wie bitter ist es denn für den ORF eigentlich, dass die wichtigen Spiele, die Spiele der Österreicher, dass die nicht im Programm haben?
Das ist definitiv eine bittere Pille, die man da am Königlberg schlucken muss. Aber ja, die Rechte wurden schon vor langer Zeit vergeben. Servus TV ist der Official Broadcaster aus Österreich. Insofern picken sich die natürlich die Rosinen, sprich die Österreich-Spieler, auch raus. Ja, wird man sehen, ob der ORF dahingehend vielleicht seine Lehren daraus zieht und das nächste Mal ein höheres Gebot abgibt, wenngleich es vielleicht teilweise dann auch ein bisschen ein Kampf mit ungleichen Mitteln ist. Ich meine, man weiß, Servus TV ist da auch gut gebettet, aber klar, das wird dem ORF sicher wehtun, ja.
Jedenfalls, das Achtelfinalspiel dann der Österreicher findet am 2. Juli statt, nächsten Dienstag um 21 Uhr, das auch gleich dick in den Kalender eintragen. Erwartest du da jetzt irgendwelche Veränderungen in unserer Mannschaft, dass vielleicht Spieler wie Michael Gregoritsch, der ja eigentlich so ein bisschen als Nummer-1-Stürmer vor der EM gegolten hat, dass der wieder in die Mannschaft rückt, oder, weiß nicht, wird Rangnick weiterhin bei seinem Rotationsprinzip bleiben und einfach schauen, dass wir unberechenbar bleiben?
Ich glaube, jetzt im Achtelfinale gibt es nicht mehr viele Gründe, durchzurotieren. Also Rangnick wird sich das jetzt im Training nochmal anschauen. Wer macht welchen Eindruck? Ist irgendein Spieler nochmal angeschlagen? Wie fit ist jeder? Arnautovic hat die Sache bislang wirklich gut gemacht. Er hat sich gut eingebracht in die Mannschaft.
Findest du? Ich finde ihn ja. Manchmal finde ich fast ein bisschen ein Fremdkörper. Also
sehe ich tatsächlich anders, weil er einer ist zum Beispiel, der die Bälle sehr gut sichern kann, der mit seiner technischen Finesse auch Pässe sehr gut verteilen kann, der Gegner bindet. Also das sieht man oft gar nicht so, aber es ist ja dann doch immer ein bis ein zweiter Gegenspieler bei und rund um Arnautovic. Das heißt, das eröffnet wiederum Räume für andere Spieler. Diese Vorlage, auch wenn es keine richtige war, also dieser Übersteiger eigentlich im Spiel gegen die Polen, als Arnautovic den Ball durchgelassen hat, zu Baumgartner. Also das sind dann schon so Dinge, das zeichnet ihn aus. Und ich finde, es passt ganz gut momentan mit Arnautovic. Gregoritsch hat noch nicht die glücklichste Figur gemacht. Das ist auch ein Spieler, der sehr vom Selbstvertrauen kommt. Das fehlt ihm vielleicht jetzt gerade ein bisschen. Vielleicht kann er sich das auch im Training in dieser Woche nochmal erarbeiten. Aber man macht jetzt zumindest nichts falsch mit Arnautovic, glaube ich, gerade an vorderster Front.
Okay, na gut, möge das so sein. Jetzt haben wir eine Woche Pause. Ist das jetzt eigentlich gut für die Regeneration oder ist das vielleicht fast ein bisschen zu lang, dass da die Spannung auch wieder abfallen kann?
Also Ralf Rangnick hat in der Pressekonferenz gesagt, er ist jetzt mal ganz froh, dass eine Woche Pause ist. Das hat fast schon was von einem Bundesligaspielrhythmus, wo ja auch von Wochenende zu Wochenende quasi gespielt wird und immer eine Woche Pause ist. Der eine oder andere kann ein bisschen seine Wehwehchen auskurieren. Klar, jetzt war man es gewohnt, dass man eigentlich alle 4 Tage spielt. Das ist jetzt mal nicht so. Ich sehe es jetzt nicht als Nachteil. Man hat sogar ein Stück weit noch mehr Zeit, sich auf den nächsten Gegner vorzubereiten, einen Matchplan auszuarbeiten. Und was man nicht vergessen darf, das österreichische Spiel ist ja ein sehr physisches. Das heißt, das ist auch das ein bisschen, wenn man mit anderen Kollegen aus anderen Ländern spricht, die sagen, Wahnsinn, was eure Jungs da abliefern jedes Mal und wie viel die laufen. Wie lang geht das denn gut? Also kann man das eigentlich ein ganzes Turnier, in dem Fall im Best Case 7 Spiele durchziehen oder aushalten? Ja, das wird man sehen. Das ist tatsächlich eine Frage, die sich stellt. Da war es dann aber auch gar nicht schlecht, wenn Rangnick ein bisschen rotiert und einem Baumgartner und einem Leimer wie gestern auch ein bisschen eine Verschnaufpause gibt. Sollte Österreich, und jetzt darf man ja schon ein bisschen natürlich träumen, dieses Spiel gewinnen, denn das ist ja nicht deckunmöglich, dann wäre eben eine relativ kurze Pause. Und zwar wären das, wir würden dann am 6. Juli wieder spielen. Das heißt, Österreich hätte eigentlich nur 3 Tage Ruhepause. Das wäre eigentlich ja dann schon wieder das andere Extrem. Also wenn man sich da voll verausgabt am 2. Juli um 21 Uhr und dann ein Viertelfinale, ein potenzielles vor der Brust hätte. Ja, also gut, wenn man jetzt sich ein paar Körner aufheben kann und die dann im weiteren Turnierverlauf alle raushauen kann.
6. Juli trage ich mir auch gleich ein. Du, jetzt haben wir vorhin gerade den Turnierbaum angeschaut. Der schaut ja eigentlich gar nicht schlecht aus für uns, wenn wir da jetzt ein bisschen weiter träumen. Frühestens im Halbfinale würde England auf uns warten, die ja auch nicht wahnsinnig überzeugt haben bisher. Und dann erst im Finale von der anderen Seite wären Spanien, Portugal, Frankreich oder Deutschland möglich. Natürlich ist das jetzt ein bisschen gar weit gedacht, vielleicht oder mit sehr breiter österreichischer Brust. Aber was traust du uns denn bei dieser Auslosung zu?
Ja, wenn wir bei Ralf Rangnick bleiben, schauen wir nur von Spiel zu Spiel. Aber auch ich selbst liebäugle ja schon ein bisschen mit dem Viertelfinale, weil das Achtelfinale auf dem Papier sicher machbar ist. Ja, also es, glaube ich, bringt jetzt tatsächlich nichts, zu weit nach vorn zu schauen. Aber es ist jetzt einmal gut, dass man vielleicht einer spanischen Mannschaft aus dem Weg geht im Speziellen. Vielleicht hätte man jetzt auch nicht unbedingt die Portugiesen gebraucht. Und alles Weitere wird sich im Turnierverlauf ergeben. Mal schauen, wie jetzt dann auch die wirklich Großen in diese K.O.-Phase starten. Vielleicht haben da auch noch nicht alle ihre Karten aufgedeckt. Also es gibt da schon noch so manches Fragezeichen.
Du, Christoph, lass uns ganz schnell ein paar Statistiken durchgehen. Du stehst auf Zahlen, oder?
Ungemein.
Ich tue es zumindest. Du, wer glaubst du, hat die meisten Tore geschossen bisher?
In Deutschland?
Richtig, 8 Tore für Deutschland. Österreich kommt dann übrigens gleich dahinter mit 6, ja. Portugal mit 5, auch wenn manche natürlich noch erst 2 Spiele haben und noch das 3. Gruppenspiel ausständig ist. Wer hat am meisten Ballbesitz, glaubst du?
Am meisten Ballbesitz vielleicht die Spanier?
Ja, es sind auch die Deutschen mit fast 70%. Okay. Die haben vielleicht auch nicht die allerstärksten Gruppengegner gehabt. Dahinter dann Portugal und England. Jetzt eine interessante Statistik, die meisten Fouls pro Spiel.
Ja. Wer fault am meisten? Ich meine, wir waren tüchtig beim Einsammeln von gelben Karten, zumindest in den ersten 2 Spielen. Wer fault am meisten? Boah, da kann ich jetzt tatsächlich nur raten und tippe auf die Türken.
Es sind wir, die Österreicher, mit okay. 16,3 okay. Fouls pro Spiel vor den Kroaten und Spaniern, interessanterweise, die auch recht
immer faul immer harter Mann, die Österreicher.
Ja, wir sind hart am Rand und du hast doch völlig recht. Mit 10 gelben Karten führen wir da auch die Statistik an. Aber das zeigt wahrscheinlich einfach, dass wir ganz gut eingestellt sind, dass wir aggressiv drauf sind und da jetzt nicht irgendwie schläfrig nur den Ball hinterherlaufen.
Mhm.
Ja. Und noch eine letzte Statistik, die ich auch nicht uninteressant finde. Die meisten Balleroberungen im Mittelfeld.
Das werden ja wohl wir sein, oder? Österreich.
Es sind wieder die Deutschen, aber wir gleich dahinter mit den Spaniern gleich auf, mit 61.
Okay.
Genau,
okay.
So viel dazu. Christoph, lass uns noch ganz, ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, uns ein kleines Zwischenresümee gönnen über die EM bisher. Sag mal ganz kurz, welche Mannschaft hat für dich bisher am meisten überzeugt oder wer war die größte Überraschung oder Enttäuschung?
Also den besten Eindruck gemacht haben, finde ich jetzt mal in der Vorrunde die Spanier. Das wirkt alles sehr stimmig. Trainer, Mannschaftsgefüge, die einzelnen Spieler, du hast die individuelle Qualität, aber die funktionieren eben auch als Team. Enttäuschung sicher. Rein spielerisch und auch was die Ergebnisse betrifft, die Engländer. Das, glaube ich, sieht jeder so. Vor allem auf der Insel gibt es da harsche Kritik an Teamchef Gareth Southgate. Also wenn die jetzt nicht ab der K.O.-Phase liefern und da müsste sich jetzt wirklich viel, viel, viel ändern, dann wird es dort dermaßen ein Rascheln geben im Blätterwald und nicht nur im Blätterwald, sondern auf der ganzen Fußballinsel, dass zu einem großen Umbruch kommen wird, weil die haben einfach die Qualität und die Spieler, dass sie einfach einen viel, viel besseren Fußball spielen müssen, einen attraktiveren Fußball spielen müssen. Auch die schauen ein bisschen neidvoll eigentlich nach Österreich. Also wenn man mit englischen Kollegen sich unterhält, sagt man, Wahnsinn, so würden wir gerne Fußball spielen oder so einen Teamchef hätten wir gerne. Also da schwingt sogar ein bisschen Neid von der großen Fußballinsel mit. Ansonsten Portugiesen fand ich gut bislang. Franzosen, da kommt einfach noch zu wenig. Also die haben ja bis auf das Eigentor von Maximilian Wöber und den Elfmeter von Mbappé offensiv ja noch nicht den Weg ins Tor gefunden. Aber ich glaube, wenn das einmal Klick macht, dann kann das auch schnell gehen. Ich meine, auch die haben die Qualität, waren vor eineinhalb Jahren noch im WM-Finale gegen Argentinien und haben da eigentlich einen sehr, sehr attraktiven Fußball gespielt zu der Zeit. Ja, Deutschland wird ganz spannend zu beobachten sein. Da war man nach zwei Spielen schon gedanklich irgendwo beim nächsten Sommermärchen. Dann kam ein bisschen die Ernüchterung in dem Spiel gegen die Schweiz. Mhm. Ich glaube, das wird schwer werden für die Deutschen. Also Dänemark, das ist schon eine Prüfung. Und auch so die allgemeine Wahrnehmung ist jetzt hoppala. Vielleicht sind wir ja doch nicht so gut, wie wir dachten nach diesen zwei Spielen gegen tatsächlich doch schwache Gegner mit den Schotten und den Ungarn. Also das wird auch sehr spannend zu verfolgen sein.
Ich muss sagen, den Deutschen würde ich es irgendwie gönnen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich irgendwie auch Sympathien für Deutschland habe bei einem großen Ereignis. Aber alleine.
Warum das, David? Warum die Sympathien?
Wurscht, das brauchen wir jetzt nicht näher besprechen, aber ich alleine einem Toni Kroos würde ich es zum Karriereende irgendwie gönnen.
Das
Was
stimmt.
Auffällig ist zum Abschluss, es gibt da echt keine Mannschaft bei dieser EM, die sich wirklich abschießen lässt. Also jedes Team, ich habe vorhin noch mal die Tabellen angeschaut, hat mindestens ein Unentschieden erreicht. Was sagt das über dieses Turnier aus?
Naja, das gibt zumindest der UEFA, die ja definitiv nicht alles richtig macht, ein bisschen recht, indem sie eigentlich das Turnier vor drei Auflagen mittlerweile ausgeweitet haben auf 24 Mannschaften. Das heißt, das gibt der Fußballkontinent Europa ganz offensichtlich her. Es sind jetzt eigentlich keine Spiele, die völlig fadisieren. So wie du richtig sagst, es gibt da keine Abschüsse in sportlicher Hinsicht, wie es manchmal auch bei Weltmeisterschaften vorkommt, dass da Exoten dann auch hoch verlieren. Nein, die machen eigentlich alle ihren Job ganz gut und ich glaube, es macht Spaß zuzusehen und es ist schön zu sehen.
Christoph, ich danke dir für deine Einschätzungen. Ganz zum Schluss muss ich dich leider noch fragen, kannst du dich erinnern, auf wen du vor der EM als Europameister getippt hast?
Nein. Na, danke fürs Erinnern, ich kann mich erinnern. Ich kann mich leider erinnern, aber ich möchte nicht daran erinnert werden, David.
Ja, zur Erinnerung auch für unsere Zuhörerinnen, es waren die Niederlande. Ja, ist ja noch möglich, aber ich glaube...
Ist ja noch möglich.
Spätestens im Finale werden die dann wieder auf uns stoßen und dann wird es schwierig. Noch einmal ein neuerlicher Tipp, wer wird jetzt aus deiner Sicht Europameister?
Wenn ich jetzt nochmal bei den Niederlanden bleibe, das wäre schon an Ansehen angrenzend. Spanien macht, wie gesagt, für mich den besten Eindruck. Deutschland wäre ein Sieger der Herzen, sag ich mal, so wie du auch sagst, da würde dem ganzen Land gut tun. Österreich wäre auch ein Sieger der Herzen aus österreichischer Sicht. Ich gehe jetzt mal mit den Spaniern.
Alles klar. Christoph, liebe Grüße nach Berlin. Viel Spaß noch bei den nächsten
Dankeschön.
Spielen. Dankeschön. Wir hören uns sicher noch einmal.
Danke dir auch. Ciao.
Servus. Ich sage auch, dass Österreich Weltmeister wird. Ganz klar. Jetzt war's das aber. Die jüngsten Analysen rund um die Europameisterschaft vom eben gehörten Christoph Gastinger und dem Rest unserer Sportredaktion verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Für heute sage ich, David Freudenthaler, danke fürs Zuhören. Viel Spaß weiterhin beim Daumen drücken. Bleiben Sie dran. Ciao und machen Sie es gut.